Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir leben in einer globalisierten Welt und das bedeutet, Informationen, Menschen, Dienstleistungen und vor allen Dingen Güter werden kreuz und quer über den gesamten Erdball transportiert. Und wir haben ja schon viel berichtet in Grad Global über Lebensmittel und Produkte, zum Beispiel, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Andersherum genauso, Deutschland ist ein Land, das vom Export abhängig ist. Wenn wir also hier über Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen, dann gibt es einen Bereich, der für enorm hohe Emissionen verantwortlich ist, die Logistik. Also Schiffe, Flugzeuge und Lkw sind täglich unterwegs, um unsere Produkte von A nach B zu transportieren. Und das Logistikunternehmen Sovereign Speed ist ein sogenannter Premium-Anbieter für eilige Fracht in Europa. Also wenn ein Transport mal schnell und sicher sein soll, dann ist Sovereign Speed ein guter Ansprechpartner. Und das Unternehmen ist auch ein guter Ansprechpartner, wenn jemand auf der Suche nach einem Nachhaltigkeitskonzept für die Logistikbranche ist. Erarbeitet wurde und wird die Strategie von Moritz Tölke. Er hat während seines dualen Studiums des Logistikmanagements parallel schon bei Sovereign Speed gearbeitet, ist dann zu einer NGO, zu Smart Freight Center gegangen und dann wieder zurück zu Sovereign Speed. Und da ist der Director Strategic Customer and Green Projects. Hallo Moritz Tölke.
Hallo, hallo. Schön dabei zu sein.
Herr Tölke, Sie haben vor 10 Jahren Ihre Karriere in der Logistikbranche gestartet. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Anhieb die Branche, in die es junge Menschen zieht, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Also was war ursprünglich Ihre Motivation, in die Logistik zu gehen?
Die war rein logistikbezogen getrieben, noch nicht so viel nachhaltigkeitsbetrieben. Ich bin heutzutage sehr froh, dass wir einen Weg gefunden haben, das auch beruflich zu kombinieren. Das war lange nicht so. Als ich angefangen habe, ich glaube, als jemand, der aus Hamburg kommt, mit dem Hamburger Hafen und auch generell hier in einer Stadt, die von der Logistik lebt, früh damit geprimed worden und fand den Ansatz eines dualen Studiums hier ganz spannend, damals an der HSBA, und wollte dann genau eine Spezialisierung direkt haben im Studium, und das war die Logistik. Und so habe ich es dann nicht in den Hafen geschafft, aber zumindest auf die Straße mit der Firma Sovereign Speed, bei der ich ja, wie Sie auch sagten, seitdem auch beheimatet bin.
Und wann kam dann denn dieses Thema Nachhaltigkeit dann doch auch noch so mit rein, dass Sie das interessiert hat und Sie dachten, oh, da müssen wir auch ein bisschen was machen?
Das hat sich, glaube ich, eher auf der persönlichen Seite, also jetzt für mich, entwickelt, in Erwachsenenwerden. Und ich glaube, auch in den letzten Jahren ist so das Thema, was mehr und mehr an Antrieb gewonnen hat. Und das auch bei mir im Leben. Das hatte ich in erster Linie dann persönlich in Entscheidungen, Tätigkeiten und so ausgedrückt. In der Firma selber haben wir damals auch schon darauf geachtet und bestimmte Entscheidungen richtig getroffen, hatten auch ganz früh schon die ersten Testwagen, seien es Gassprinter und Co. Damit hatte ich aber noch weniger Berührungspunkte. Ich habe dann angefangen, als ich im Masterstudium noch war, an der Kühne Logistik Universität, nach ein paar Jahren der Festanstellung hier bei Sovereign, mich mehr mit dem Thema auch in der Logistik auseinanderzusetzen, und war froh, zumindest da auf erstes Research zu stoßen. Natürlich gibt es auch schon große Firmen, die da auch was gemacht haben. Und habe da, glaube ich, dann vor ein paar Jahren den aktiven Entschluss gefasst, zu sagen, ich möchte eigentlich das Thema Nachhaltigkeit auch in der Logistik voranbringen, beziehungsweise daran teilhaben. Und hat es dann ganz gut angefunden, dass das auch bei der Firma Sovereign entsprechend auf offene Ohren gestoßen ist. Das ist ja auch eine Notwendigkeit und eine Verpflichtung. Und gleichzeitig auch die Industrie sich dem nochmal aktiver zugewendet hat. Die Lage heute in der Industrie, was das Thema angeht, was die Zusammenarbeit angeht, was die Ernsthaftigkeit angeht, ist eine ganz andere noch als vor 5 oder vor 10 Jahren. Von daher war ich, glaube ich, auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um da mitzuwirken.
Ja, absolut. Vielleicht können wir nochmal auf den Status quo eingehen. Sie haben gesagt, es gibt eine Entwicklung. Wo steht denn die Branche aktuell bei der Dekarbonisierung?
Mittendrin, würde ich mal so sagen. Es ist immer die Frage, wen man gerade fragt, wie pessimistisch, wie optimistisch man drauf ist und wie kleinteilig wir die Branche sehen wollen. Ich glaube, die Logistik an sich hat das Thema erkannt. Ist ja auch mit über 10% der Gesamtemissionen weltweit eine der treibenden Industrien. Also hat auch eine Notwendigkeit, das Thema zu erkennen. Innerhalb der verschiedenen Modi, also von Flug über Schiff und Straße, gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze und verschiedene Möglichkeiten auch ehrlicherweise. aber auch verschiedene Marktkonstellationen auf dem Schiff oder auch in der Luft sind es vor allem große Konzerne, große Player, die den Markt treiben, und die man sich natürlich auch entsprechend ernsthaft und konzentriert annehmen können, ehrlicherweise. Gleichzeitig sind da natürlich auch die technischen Möglichkeiten ein bisschen begrenzter. In der Straße ist es so, dass da mehr Möglichkeiten sind in der Optimierung, in der Fahrzeugtechnik, wo die Leute auch schon entsprechend dran arbeiten in verschiedenen Bereichen. Der Markt aber sehr, sehr kleinteilig ist. Über 500.000 Straßenspeditionen in Europa mit meistens unter 50 Mitarbeitern. Da ist das Thema einfach nicht an der Tagesordnung so präsent oder kann es nicht sein aufgrund von anderen Themen. Man hat nicht so die Bewegung im Markt, die in vielleicht in anderen Teilen des, ja, des gesamten Logistikmarktes dann da sind. Aber ich habe das Gefühl, dass das an sich jetzt gerade präsenter wird. Es darf natürlich nicht hinten runterfallen, wenn verschiedene andere Themen, Krisen und Co. hochkommen. Aber ich habe das Gefühl, dass es das auch nicht tut, sondern dass es auch in den Corona-Jahren und auch danach trotzdem auf dem Radar geblieben ist und dass sich an Zusammenarbeiten, auch an steigender Zusammenarbeit in Verbänden, in Deutschland, in Europa und auch weltweit sehe, macht mir Mut.
Die
Und wenn ich
große,
nochmal zurückdenke,
ja.
vielleicht als ich angefangen habe im Smart Trade Center 2020, da hatten wir vielleicht damals, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich sag mal 3 Dutzend Firmen als Mitglieder. Heute sind das Hunderte von Konzernen weltweit, die da Mitglied sind in dem Smart Trade Center Verband und dem NGO und sich da aktivieren. Also das zeigt auch, dass das Interesse und die Notwendigkeit gestiegen ist.
Vielleicht müssen wir da einmal ganz kurz nochmal erklären, was hinter der NGO Smart Freight Center steht. Also, die setzen sich auch ein für Dekarbonisierung, vor allen Dingen im Bereich der Logistik, richtig?
Ganz genau. Das ist ein NGO, was gegründet worden ist Anfang der 10er Jahre aus dem Impuls heraus, dass man gesagt hat, ja, die Logistik ist ein treibender Faktor der CO2-Emissionen in der Welt. Wir wollen aber jetzt verhindern, dass dieser Markt sich seine eigenen Regeln macht, beziehungsweise jede Firma anfängt, CO2-Emissionen auf die eine oder andere Weise zu berechnen. Damit ist damit eigentlich angefangen, hat sich eine Gruppe gefunden unter der Leitung dieses NGOs, Smart Trade Center, im Hauptsitz in Amsterdam, die von vornherein aus Industrieteilnehmern bestand. Also das Smart Trade Center ist im Endeffekt nur die Hülle, die wirklich treibenden Kräfte dahinter sind, die Mitglieder und das sind Logistikkonzerne und Logistikfirmen sowie große Verlader, also das produzierende Gewerbe mit einer großen Logistikabteilung, sei das jetzt Coca-Cola oder sei das Procter & Gamble zum Beispiel. Die Gründungsmitglieder waren eher Logistikdienstleister wie ein DHL oder auch ein Schenker, die damals gesagt haben, okay, wir setzen uns an einen runden Tisch, um bei diesem Thema gemeinsame Standards zur Berechnung festzulegen. Und aus diesem runden Tisch für die Festlegung von Berechnungsstandards sind dann Industriestandards, jetzt ISO-Normen geworden. Aber man hat auch gesagt, dieser runde Tisch bietet sich doch auch an, um jetzt über Reduzierungsthemen zu sprechen und über Vermeidungstechnologien. Und so hat sich aus diesem runden Tisch für eine CO2-Berechnung heute ein ja, weltweit agierendes NGO mit Hunderten von Mitgliedern entwickelt, die sich all den Themen rund um das Messen und das Reduzieren, das Vermeiden von Emissionen der Logistik austauschen. Und ist, glaube ich, auch über die Grenzen der Logistik hinweg ein ganz schönes Beispiel dafür, was man als natürlich Wettbewerber trotzdem gemeinsam bei diesem Thema schaffen kann.
Jetzt haben Sie ja gerade das Messen schon mal angesprochen. Also das ist eigentlich der erste Schritt, zu messen, wo das Unternehmen aktuell steht und die eigenen Daten zu ermitteln. Haben Sie das dann bei Sovereign Speed auch so gemacht?
Ganz genau. Das war bei uns der allererste Schritt, zumindest in der jetzt der strategischen Aufarbeitung dieses Themas, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal mal verstehen, was verbrauchen wir überhaupt. Also Sie hatten es ja gesagt, wir sind ein Express-Logistikanbieter in Europa. Vielleicht da nochmal zum Hintergrund. Also wir sind jetzt 26 Jahre alt, haben 800 Mitarbeiter in 24 verschiedenen Standorten in Europa. Und sind ein sogenanntes Asset-Heavy-Unternehmen. Wir haben 300 eigene LKW und Transporter, wir haben eigene Lagerhäuser in Europa und tatsächlich auch eine Handvoll eigener Flugzeuge, wenn es mal richtig schnell gehen muss. Das heißt, wir haben auch einen sehr, sehr hohen eigenen Verbrauch an Diesel und an Kerosin, der geht über 5 Millionen Liter im Jahr. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen genau verstehen, was haben wir eigentlich und wo haben wir den, auf welchen Strecken, in welchen Bereichen, welchen Verkehrsträgern. Und dann natürlich daraus abzuleiten, was steht dahinter an CO2, also dieser Verbrauch gleich CO2, und wie verhält sich das dann auch mit den Sendungen und den Ladungen, die wir haben. Also wie viel CO2 haben wir pro Sendung, wie viel CO2 haben wir pro Tour. Weil nur mit dieser Transparenz intern können wir halt auf der einen Seite unseren Kunden sinnvolle Informationen geben über ihre Transporte, die dann wiederum berichten müssen. Aber wir können vor allen Dingen auch interne Strategie und unsere Maßnahmen lenken, um zu sagen, hat es denn was gewirkt, dass wir die Fahrer im Eco-Driving trainieren? Hat es denn was gewirkt, dass wir die Routen optimieren? Und dafür war der erste Schritt der Messung ganz, ganz essentiell.
Waren Sie überrascht eigentlich, wo Sie stehen? Also 5000 Tonnen Kerosin, hatten Sie da mit mehr oder mit weniger gerechnet? Das ist ja schon erstmal eine Menge.
Das ist für uns eine Menge. Im großen und ganzen Logistik-Konzept ist das sehr, sehr wenig. Also wir kommen auf 30.000 Tonnen CO2, die dahinter stehen. Die Logistik an sich hat ein paar Milliarden. Aber für uns war das erstmal signifikant und das ist es auch weiterhin. Und ich glaube, es hat uns in der Gesamtmenge nicht unbedingt überrascht, weil die Literzahlen an sich auch so natürlich den Leuten bekannt sind. Es ist dann eher überraschend, wenn man mal ich sag mal, den ersten Layer zurückrollt und guckt, was ist denn da drunter und merkt, ach guck mal, auf der Tour verbrauchen wir so viel mehr als auf der anderen. Und ach guck, da hätte ich gar nicht gedacht, dass die Business Unit dann doch auch so viel dazu beiträgt. Also das war für uns sehr interessant und auch wichtig, weil nur so, also die 5 Millionen sind erstmal eine große Zahl und die haben natürlich einen, sag mal, Verantwortungseffekt, dass wir sagen, okay, wir haben hier was Größeres, was wir zu verantworten haben und was wir zu reduzieren haben. Aber ich glaube, erst im zweiten Layer haben wir verstanden, ach guck mal an, hier und da haben wir echt ja, große Verbräuche und auch große Potenziale, etwas zu tun. Und dafür war dieser Schritt so wichtig.
Also man erkennt einfach, ja, wie Sie sagen, die Potenziale und vielleicht auch Muster, wo viel und wenig verbraucht wird. Jetzt muss man aber natürlich von den Daten dann Handlungen ableiten können. Also was haben Sie erstmal mit den Daten gemacht? Was haben Sie davon ableiten können?
Auf jeden Fall. Und für uns ist auch das Messen natürlich die Basis unserer Strategie. Und wir haben uns damit sehr viel auseinandersetzen müssen in den letzten Jahren, um das ordentlich aufzusetzen, weil das, was ich gerade besprochen habe, ist jetzt sehr, sehr einfach gesagt. Es ist dann doch ein längeres technisches Unterfangen, die verschiedenen Datenströme aus Verbräuchen und Transportwegen und Tonnagen zusammenzubringen. Und es ist auch nicht das, worauf wir uns fokussieren wollen, aber wir sollen uns und wollen uns genau auf die Reduzierungsmaßnahmen fokussieren, die wir daraus ableiten können. Und wir haben als Asset-Heavy-Unternehmen natürlich den Vorteil, dass wir die direkte Kontrolle über die Verbräuche haben. Wenn wir die Autos austauschen, wenn wir die Fahrer trainieren, dann haben wir einen direkten Einfluss darauf. Und das haben wir eigentlich dann auch daraus abgeleitet, dass wir geguckt haben, was gibt es schon für Reduzierungsmaßnahmen? Also bevor man jetzt über alternative Technologien nachdenkt, wo können wir vielleicht tatsächlich den Verbrauch schon reduzieren über Optimierungsmaßnahmen. Das ist auf verschiedene Varianten möglich.
Also wo man
Deswegen muss man da auch genau
kurzfristig
angucken.
sozusagen, also dass man es erstmal darum geht, kurzfristig Stellschrauben zu verdrehen, zu
Ganz genau.
tätigen.
Und auch nicht versuchen, eine Lösung zu finden und überall anzuwenden. Deswegen war es gut, dass wir wussten, okay, was ist der Verbrauch des LKWs auf der einen Tour und auf der anderen Tour, bei der Tochterfirma und bei der Tochterfirma. Weil je nachdem konnten wir dann auch die Maßnahmen steuern und sagen, ja, bei den Touren, ich sag mal, 200 Kilometer rund um Hamburg jeden Tag, da kann man manche Dinge nicht technisch machen, die man aber auf der langen Tour von Hamburg nach Toulouse jeden Tag machen kann. Und daraufhin haben wir eigentlich abgestimmt, okay, wo lohnen sich technische Änderungen, wo lohnt sich ein Fahrradtraining in einer bestimmten Art und Weise, wo eine andere Maßnahme. Und es gibt natürlich auch die Bereiche, wo wir sagen müssen, okay, zum Beispiel auch bei unserer Airline mit unseren 5 Fliegern, da sind die Maßnahmen gerade etwas limitierter. Aber das muss man dann auch einfach anerkennen und sagen, dann fokussieren wir uns jetzt gerade auf die Quick Wins, auf die schnellen Effekte, wo wir auch schon echt signifikante Reduzierungen erreichen konnten. Und da ist halt ganz wichtig, dann würde ich immer sagen, einen ja, sehr angepassten Ansatz zu wählen. Und wir sehen das Riesenpotenzial, wie gesagt, auch fortlaufend in den Optimierungen der verschiedenen operativen Bereiche, bevor es dann irgendwann in die alternativen Antriebe geht.
Also wichtig ist Ihrer Meinung nach nicht immer nur eine pauschale Lösung voranzutreiben und so als Heilsbringer zu definieren, sondern immer auf mehreren Wegen zu gehen.
100% und auch nicht auf die, sag mal, die goldene Lösung zu warten. Wir hätten ja auch sagen können, also wir haben jetzt Klimaziele gesetzt, wir wollen bis 2042 spätestens net zero sein. Jetzt könnte ich ja einfach warten bis 2040 dass dann alles sich vielleicht technisch so weiterentwickelt hat und dann einmal den großen Knopf drücken. Wir haben erkannt, dass das A der falsche Weg ist. Und auch heute ganz viele Potenziale haben, natürlich nicht die Null zu erreichen, aber den Weg dahin zu gehen. Deswegen auch die Strategie Our Way to Zero. Wir sagen, wir müssen den Weg heute gehen und können ihn auch mit kleinen Schritten hier und da schon gehen. Nicht jeden Schritt überall im Unternehmen, aber genug Schritte, die dann im Mix auch einen signifikanten Reduzierungseffekt haben. Und oft auch, gerade wenn es um die Reduzierung von Verbräuchen geht, ja auch einen schönen Win-Win-Effekt, jetzt auch auf der ökonomischen Art, dass wir natürlich auch da, wenn wir Treibstoff einsparen, vielleicht auch im Management nochmal einen Pluspunkt bekommen, weil wir auch die Kosten gleichzeitig reduziert haben. Und auch das hilft, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man so eine Strategie aufbaut, dass man ein paar Quick Wins hat, die auch operative Gewinne sind, um auch da die entsprechenden Ansprechpartner und Teams mit an Bord zu bekommen für so eine ja, neue strategische Ausrichtung.
Also so, um alle zu überzeugen. Jetzt haben Sie gerade so einige Maßnahmen immer so parallel, also einfach nur so nebenbei angesprochen. Vielleicht können wir doch nochmal konkret darüber sprechen, welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen, um jetzt kurzfristig auch schon etwas zu ändern?
Gerne. Also generell in verschiedenen Abstufungen an der Business Units ist der Fokus jetzt bei den Fahrzeugen eigentlich zweierlei. Einmal auf den technischen Änderungen. Da haben wir generell schon, also auch vor der strategischen Ausrichtung, immer das Mantra gefahren, unsere Fahrzeuge sehr regelmäßig auszutauschen. Wir fahren die Fahrzeuge generell schon sehr, sehr viel pro Tag und pro Nacht. Wir tauschen aber alle 2, 3 Jahre die Autos eigentlich aus, leasen die und geben die zurück, damit wir immer die neuesten technologischen Fahrzeuge haben. Wir sind, das ist jetzt ein bisschen sehr spezifisch auf die Logistik, aber in den höchsten Schadstoffklassen unterwegs, Euro 6, das heißt, das sind die Lkw-Klassen, die dann, solange sie noch Diesel sind, die saubersten sind. Das heißt, das ist aber eine Anforderung, die wir bei uns ganz klar in der Einkaufsrichtlinie haben, dass wir nur sozusagen die neuesten und ja, ökologischen Fahrzeuge fahren. Danach haben wir da natürlich auch Investitionen in Auflieger zum Beispiel, aerodynamisches Equipment, wo wir in bestimmten Business Units auch mit aerodynamischen Trailern fahren. Also das Gewicht und durch die Zuschneidung der Fahrzeuge an sich und der Trailer, die dranhängen, kann man wahnsinnig viel Treibstoff einsparen. Das ist nicht überall möglich, weil wir auch bestimmte Anforderungen haben. Aber da, wo das möglich ist, da setzen wir auch auf diese Dinge, genauso wie in manchen Bereichen auf Leichtlaufreifen. Also das sind alles so technische Änderungen am Fahrzeug, die dazu beitragen, den Verbrauch zu minimieren.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle, weil da eins erwähnt wurde mit sauberem Diesel. Wie kann ein Diesel denn genau sauber sein?
Da habe ich dann gerade an einmal vorbeigesprochen, oder ich habe das falsche Wort gewählt. Also es ist der ökologischste
Ah ja,
Diesel, so muss man dann formulieren.
okay.
Sauberen Diesel, das wäre dann erneuerbarer Biodiesel, darüber reden wir vielleicht nachher noch. Das ist
Okay.
das, was wir heute machen.
Ja.
Aber es gibt eine Klassifizierung von Diesel-LKWs, je nach Schadstoffklassen. Und
Okay.
die neueste und ist die Euro 6. Alle unsere Fahrzeuge sind Euro 6. Damit haben wir innerhalb der Diesel-LKWs die saubersten.
Okay.
Aber da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil es ist immer noch Diesel, der da verbrannt wird. Es wird weniger Schadstoffe, weniger Feinstaub emittiert, was gut ist, und auch weniger Treibstoff im Idealfall. Aber natürlich kommt hinten immer noch Diesel raus, zumindest wenn man den klassischen Diesel von der Tankstelle benutzt.
Okay, ach so, gut, dann hatte ich da wirklich was falsch verstanden. Aber der zweite Weg ist dann wahrscheinlich, das hatten Sie vorhin schon mal gesagt, auch über, also neben der Technologie auch wahrscheinlich nochmal über interne Strategien zu kommen, Mitarbeitende mitzunehmen, da auch nochmal wahrscheinlich einiges zu ändern, oder?
Ganz genau. Und das auch durch die Bank durch, durch alle unsere verschiedenen Berufsgruppen, die wir haben. Natürlich haben wir einen wahnsinnigen Hebel mit unseren Fahrern direkt, die ehrlicherweise, weil wir Expressdienstleister sind, natürlich immer auf Geschwindigkeit gepolt sind oder vor allen Dingen Waren. Und da haben wir natürlich an der ersten Ansätze gewählt und gesagt, okay, natürlich ist das Wichtigste, dass wir die Lieferzeiten einhalten und die Fahrzeuge pünktlich ankommen, so wie sie auch ankommen sollen. Aber trotzdem gibt es doch bestimmt einen optimaleren Fahrzeug oder Fahrstil, so rum, den wir haben könnten auf bestimmten Routen, und haben sehr, sehr viel investiert in, ja, in Fahrertrainings und Sensibilisierungskampagnen und haben da auch sehr signifikante Reduzierungen erzielen können auf gewissen Strecken und in bestimmten Bereichen. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig hilft es aber nichts, wenn man dem Fahrer sagt, ganz salopp, fahr doch mal ein bisschen langsamer. Wenn dann sein direkter Vorgesetzter ihm sagt, nee, jetzt fahr schnell, ich brauche den LKW hier. Also man muss dann auch über die Manager und auch über die Disponenten gehen. Und das ist ehrlicherweise ein laufender Prozess der Sensibilisierung, wo wir natürlich auch über das Management gucken müssen, können wir die Routen optimieren, können wir die Disponenten vielleicht dazu auch animieren, die Fahrzeuge noch besser einzusetzen, auch das Eco-Driving der Fahrer zu berücksichtigen. Also da, wie Sie angesprochen haben, ist halt ein wirklich interner Prozess über die Firma hinweg der Sensibilisierung, der gut läuft, aber wo ich auch immer noch Potenziale sehe, in den nächsten Monaten und Jahren da immer noch mehr rauszubekommen. Es gibt natürlich auch immer eine wirtschaftliche Realität, wo manche Dinge aber trotzdem so und so gemacht werden müssen. Der Change-Prozess ist natürlich auch ein längerer. Aber da sehen wir großes Potenzial. Und das dann auch nicht nur in den treibenden Verbräuchen, sondern das ist dann auch das, was wir zum Beispiel jetzt in unseren Lagerhäusern Richtung Energiemanagement sehen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, natürlich auch schon über reines, ja, Verhaltensänderung oder Verhaltensmanagement, Energieverbräuche zu reduzieren, Müllverbräuche zu reduzieren. Also generell so ein Mindset für das Thema Nachhaltigkeit und ein bisschen mehr, ja, Ressourcenverbrauch zu generieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber auch ein laufender Prozess.
Welche Rolle spielt eigentlich in diesem Prozess dann der Kunde? Weil in erster Linie, weil wir gerade darüber gesprochen haben, möchte der natürlich, dass die Ware auch schnell am Zielort ankommt. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt wahrscheinlich auch teilweise schon Anforderungen oder Druck von Kunden, nachhaltiger zu werden. Inwiefern ist das eine Herausforderung für euch?
Das ist in erster Linie ein Treiber und ein sehr guter, den ich mir manchmal ganz ehrlich noch mehr und präsenter vorstellen würde. Wir machen die ganze Strategie aus drei Gründen. Eine ist eine Eigenverantwortung, die wir sehen als Firma mit eigenem Fuhrpark mit 5 Millionen Litern. Auch das ist wichtig, weil das Ganze wird getragen von unserem Management und von unserer Geschäftsführung, was auch wiederum wichtig ist, unseren Change-Prozess und generell so eine Strategie halt auch auf die Straße zu bekommen mit dem richtigen Tempo, dass es halt von oben auch gelebt wird. Und das ist der Fall. Und der zweite Grund ist natürlich auch eine Regulatorik, die wir haben. Also auch da sind wir mehr und mehr gefordert von den Regierungen in Europa, der deutschen Regierung, der EU, aber auch Geldgebern natürlich und Banken etwas zu tun. Und der dritte und interessanteste Faktor für mich auch ist der Kunde. Und der kommt sporadisch. Immer ein bisschen mehr zum Glück, aber noch nicht in den Mengen, wie ich es gerne hätte. Da vielleicht zum Hintergrund, wir haben das bei uns, das Thema, tatsächlich auch im Business Development aufgehängt, also Neudeutsch für Geschäftsentwicklung. Das heißt, bei uns ist es kein Qualitätsthema, sondern ich bin angestellt tatsächlich in der Geschäftsentwicklung, weil wir sagen, unser Geschäft wird sich dorthin entwickeln, wir müssen sowieso und unsere Kunden werden es fordern. Heute und vor allen Dingen morgen, und wir wollen das heute schon antizipieren. Das heißt, für uns ist der Kunde einer der größten Treiber der Strategie und wir gucken natürlich auch, dass wir entsprechend das, was wir tun, an den Wünschen der Kunden oder an zukünftigen Anforderungen der Kunden ausrichten. Und in den letzten Jahren hat sich da zum Glück auch die richtige Richtung bei den Kunden abgezeichnet, dass die Anfragen und auch die Ernsthaftigkeit der Anfragen zunehmen. Und wir auch die ersten Projekte jetzt sehr erfolgreich umsetzen können mit Kunden, die es auch befürworten und ja, positiv annehmen, dass wir uns als sozusagen Subunternehmer und der Letzte in der Logistikkette schon darum proaktiv kümmern.
Also nicht nur die Kunden legen vor, sondern Sie ja eigentlich auch, indem Sie eben schon direkt Strategien und Konzepte vorlegen können und die Kunden nur noch sagen müssen, ja, nehmen wir, so ungefähr.
Ganz genau, ganz genau. Das war auch der Ansatz unserer Strategie, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das antizipieren, was wir denken, was die Kunden brauchen werden. Unsere Kunden sind in erster Linie große Logistikkonzerne. Also die Subway-Gruppe ist ein neutraler Anbieter. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich nur für andere Logistikunternehmen. Und die haben auch alle große Ziele, die man ja vielleicht auch in der Presse mitbekommt, je nachdem, wie tief man in der Industrie ist. Aber natürlich haben alle großen Konzerne ihre eigenen Klimaziele, die sie aber nur erfüllen können, wenn natürlich die wirklich die LKWs für sie bewegen, auch erfüllen. Und so haben wir damals gesagt, okay, um die Kundenziele zu erreichen, müssen wir eigentlich als Dienstleister dabei helfen und uns so gut wie möglich aufstellen. Und jetzt sehen wir, dass diese Strategie ganz gut aufgeht. Ich sagte es eingangs, ich würde natürlich wünschen, dass noch mehr Kunden proaktiver nachfragen. Aber ganz genau, wie Sie es auch gerade sagten, wir versuchen vorzulegen oder zu antizipieren, gemeinsam mit Kunden dann, was in der Zukunft gebraucht wird und da bereit für zu sein.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ein Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt, weil Sie haben ja das SD Gold-Siegel verliehen bekommen. Also das Siegel wird von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima vergeben. Wie wichtig sind solche Siegel auch für ein Unternehmen, auch in der Außenwirkung, auch Kunden gegenüber?
Ich denke, sehr wichtig. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Siegel. Wir haben uns für das SD Gold mit entschieden, weil es einen neutralen Charakter hat, aufgrund des Hintergrund der Stiftung und natürlich auch der dahinterstehenden geförderten Richtung der Bundesregierung. Und auch, weil es verschiedenste Teile unserer Strategie beleuchtet hat. Also uns war ganz wichtig zu sagen, über ein Siegel, das wird auch nochmal unterstützt durch weitere Auditierungen und Zertifizierungen, die wir zusätzlich haben oder haben müssen in der Zukunft, auch über Wirtschaftsprüfer natürlich, aber zu bestätigen, ja, das ist kein Marketing, was wir hier machen. Das ist nicht einfach nur eine schöne Folie, sondern das haben sich externe Berater und externe Prüfer angeguckt, natürlich auch kritisch beäugt, aber für, ja, inhaltlich richtig und auch greifbar und wirklich auch effektiv bewertet. So. Und das ist uns ganz wichtig, weil ein Kunde natürlich von tausenden Firmen, glaube ich, Präsentationen bekommen, die alle gleich aussehen. Und wenn ich einen Report im Excel baue, dann ist das eine Sache, ob der Kunde das glaubt oder nicht. Aber wenn da ein Siegel drauf ist oder das nochmal über eine Third Party akkreditiert ist, dann wirkt das, glaube ich, ganz anders. Gerade in diesem Thema, was ja doch sehr gerne auch immer mal über so ein Greenwashing Bezug hat, ist es sowas mehr und mehr wichtig, dass das auch über externe, wie zum Beispiel das SD Gold, bestätigt wird, was man hier tut und dass die Klimaschutzstrategie, wie gesagt, Hand und Fuß hat.
Und auch im Fokus steht ja das Engagement im Sinne der SDGs, also der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Auch das ist ja nochmal eine sehr breit gefasste Auslegung von Nachhaltigkeit. Also auch das wahrscheinlich für Sie und Ihre Strategie wichtig?
Total. Total. Wir haben jetzt, der erste Teil des Gesprächs war jetzt sehr fokussiert natürlich auf unseren Dekarbonisierungsteil. Das ist auch für uns einer der essentiellsten. Ja. Weil natürlich als Logistikdienstleister mit dem hohen Verbrauch, den wir angesprochen haben, ist das eines unserer größten, ich sag mal, nicht nachhaltigen Effekte, die wir haben als Firma.
Und der größte Hebel auch, den Sie damit haben.
Der größte Hebel, ganz genau. Wir haben uns jetzt aber auch dafür für die SD entschieden, das SD Gold-Siegel, weil wir genau an dieses Sustainable Development glauben. Und natürlich, ich sagte es ja vorhin auch schon, zum Beispiel in den Reduzierungsmaßnahmen und Sensibilisierungsmaßnahmen, Thema wie Energie, Thema wie Müllaufkommen und andere Sachen. Und natürlich haben wir auch noch die ganze soziale Nachhaltigkeitsthematik, wo wir sagen, das muss ein holistischer Ansatz sein. Und der wird ja genau sozusagen vorgegeben über die Sustainable Development Goals. Und daher macht der Schulterschluss mit dem SD Gold Siegel dann auch komplett Sinn für uns. Und wir werden es jetzt auch in der Zukunft so haben, dass wir zum Beispiel über die CSRD, über die neue kommende Reporting Directive, auch zu all diesen Themen reporten müssen, sei das Mikroplastik in unserer Reifen oder natürlich auch soziale Themen unserer Belegschaft oder unserer Unternehmer. Und das sind dann Zwangsreportings, die wir machen müssen, sagen wir mal so. Da sind wir natürlich aber auch froh, dass wir da schon eine holistische und abgestimmte Strategie haben, die auch dann über SD Gold bestätigt ist. Und jetzt sozusagen dafür auch benutzt werden können für dann, ich sag mal, externe Reporting-Anforderungen.
Das heißt, es ist schon mal ganz gut, wenn man das schon mal hat, dann hat man auch schon viel Arbeit hinter sich, weil es sind ja schon einige Schritte, die man absolvieren muss, um das SD-Gold-Siegel zu erhalten. Also das heißt, da ist ja jetzt dann auch im Grunde das besiegelt, was Sie alles schon getan haben.
Total. Weil es ist wirklich auch viel Arbeit, gute Arbeit oder gut investierte Arbeit meiner Meinung nach, solange man auch daraus Maßnahmen in die Umsetzung bringen kann. Also auf der anderen Seite hört die Arbeit natürlich nie auf, auch die Strategie, die wir haben und die Maßnahmen, wie auch das Reporting, verändert sich natürlich immer, das ist ja ein fortlaufender Prozess. Manchmal denke ich mir, ich würde mich mehr auf die Maßnahmen fokussieren wollen Und das ist auch das Schöne bei dem SD-Gold-Siegel, dass man natürlich nachweist, dass man Strategie hat, dass man mal Stone-Plan hat und Co. Aber dass vor allem auch geguckt wird, okay, was sind denn für Maßnahmen wirklich in der Umsetzung? Und da liegt der Fokus drauf, dass wir natürlich neben der Kompensation auch wirklich Reduzierungsmaßnahmen vorzuweisen haben. Wenn es jetzt um das klassische Reporting geht, was mehr und mehr kommt, also das Non-Financial Reporting zum Beispiel jetzt über die CSRD, dann wird da von uns ein Bericht gefordert von ungefähr 100 Seiten zu unserem Jahresbericht, wo wir im Endeffekt erstmal faktisch nur aufschreiben. Und das sind dann Themen, wo ich als mittelständisches Unternehmen sagen muss, da weiß ich nicht, ob da die Ressource immer gut investiert ist, dann investiere ich sie lieber in Maßnahmenumsetzungen. Von daher das mal als Appell vielleicht so in die weite Welt gerufen. Man muss sich die Arbeit machen, man muss eine Strategie haben, man muss die Maßnahmen natürlich entsprechend planen. Aber wir müssen auch als Industrie gucken, dass wir uns fokussieren auf die Umsetzung von Maßnahmen und nicht einfach nur das Schreiben von schönen Berichten.
Ja, ich glaube, da schlagen Sie gerade in eine Kerbe, wo einige da also sofort mit dabei wären, Herr Tölke. Das ist, glaube ich, für viele genau das Problem gerade. Aber irgendwo muss man es natürlich nachweisen und irgendwo muss man natürlich auch ein bisschen Druck aufbauen wahrscheinlich, damit auch was passiert. Weil man merkt ja schon, dass diese Reporting-Pflicht auch viele Unternehmen dann jetzt dahin bringt, dass sie nicht anders können. Das ist vielleicht dann auch ein Weg.
Auf jeden Fall ist das dann der letzte Weg, der geht, aber es ist natürlich das richtige Signal und natürlich wirkt das auch, dass jetzt die Firmen dadurch sich dem Thema nochmal zuwenden und lieber so als gar nicht. Das stimmt.
Ja, wir haben jetzt eine Sache eben noch so ein bisschen übergangen, als wir bei dem Diesel waren, fällt mir gerade ein, weil jetzt auch, wenn wir nochmal über Maßnahmen sprechen, also was mich jetzt interessiert, ich gucke natürlich nur von außen wirklich darauf, ich komme ja überhaupt nicht aus der Branche. Ich würde jetzt sagen, dass die Flotte komplett auf E-Mobilität umgesetzt wird. Wie sind wir denn da eigentlich in Deutschland aufgestellt? Wie machbar und umsetzbar ist das gerade für LKW?
Da sind wir noch sehr am Anfang,
Ah ja.
würde ich mal so das Fazit ziehen. Wir haben jetzt die ersten beiden E-Lkw im Sommer kommend. Es gibt mir auch eine Idee, ja, 300 Fahrzeuge. Den einen oder anderen Transporter haben wir schon umgestellt, aber im Lkw-Bereich kommen jetzt die ersten zwei. Es geht, denke ich, auch da jetzt so richtig los. Wir haben also auch in der Industrie, es fahren ja schon verschiedenste Fahrzeuge, natürlich auf den Straßen, verschiedenen Herstellern. Die großen Hersteller gehen jetzt in die Serienproduktion, auch von schweren LKWs, auch mit längeren Laufleistungen, mit längeren Distanzen, die möglich sind. Und das wird der wichtige Hebel sein, neben der Infrastruktur. Also das ist immer irgendwo ein Spiel aus drei Komponenten. Das ist die Infrastruktur, die wir brauchen, die noch sehr zurückhaltend ausgebaut ist heute, was die Lademöglichkeiten angeht, dann den LKW selber. Da sind die Hersteller meiner Meinung nach jetzt mehr und mehr dabei, dass die liefern können. Und natürlich ist dann auch noch eine finanzielle Frage, wo man sich gucken muss, es kommen mit mehr Kosten, zumindest in der Anschaffung. Und wie können die auch in der heutigen Lage und generell halt in der Logistik getragen werden von den verschiedenen Marktteilnehmern, also zwischen uns und dann Kunden und dann dem Endkunden. Aber ich bin auch dabei, dass es der E-Lkw wird es sein in der Zukunft für die vielen Bereiche, die wir abdecken, also zumindest in den meisten. Heute setzen wir aber aufgrund der noch langsam anfangenden E-Lkw-Implementierung auch auf Alternativen wie zum Beispiel alternativen Biodiesel HVO 100.
Genau, da können wir nochmal drauf eingehen, weil nämlich die E-Flotte würde einfach zu lange dauern. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, es ist gut, jetzt einfach kurzfristig schon mal anzufangen. Und dieser HVO basiert ja auf pflanzlichem Öl. Also vielleicht können Sie da nochmal genau erklären, wo liegen Vor- und Nachteile, wie funktioniert das, wo bekommt man das her?
Sehr gerne. Der Vorteil unseres Fuhrparks ist es, dadurch, dass er Euro 6 Norm entspricht und neues Fahrzeuge sind, dass er auch für diesen neuen Biodiesel schon bereitsteht. Und bevor wir anfangen, jetzt mehr oder weniger neue LKWs rauszuschmeißen, um E-LKWs einzuführen, die auch in der Breite und auch in den Anforderungsprofilen, wie gesagt, so noch gar nicht da sind, ist HVO 100, ein erneuerbarer Biodiesel, für uns eine tolle Alternative, weil er in der heutigen Flotte direkt benutzt werden kann. Das ist ein neuartiger Biodiesel, nicht zu vergleichen mit dem klassischen Biodiesel, wie er vielleicht bekannt ist aus den letzten Jahren, also auch aus Raps oder Sonnenblumen hergestellt wird, sondern hier ist ein Diesel jetzt auf dem Markt, der mehr oder weniger die gleichen chemischen Zusammensetzungen hat wie herkömmlicher Diesel, deswegen gemischt werden kann im gleichen Tank, was uns auch hilft, dass wir zum Beispiel bei länderüberschreitenden Transporten verschiedenste Dieselarten vermischen können oder auch den HVO in einen Dieseltank füllen können. Und der besteht in erster Linie aus zumindest so klassifizierten Reststoffen, was altes Frittenfett sein können, Überreste aus der Fleischindustrie, Altöle, alles das, was schon mal klassifiziert worden ist als Reststoff und damit auch nachhaltiger ist als jetzt Biodiesel, der aus der Landwirtschaft kommt, wofür neue Pflanzen gepflanzt werden zum Beispiel. Und genau, das sind die großen Vorteile, die wir beim HVO 100 sehen. Wir haben eine Reduzierung von 80 bis 90% zum CO2-Emissionen zum herkömmlichen Diesel. Das heißt, wir haben einen riesigen Hebel.
Klingt eigentlich wie so das Wundermittel der Zukunft. Wieso wird das denn dann nicht so darauf gesetzt und mehr eingesetzt?
Also ich glaube, es kommt jetzt mehr und mehr in Deutschland, aber Deutschland hatte es nicht zugelassen bis vor 2 Monaten. Wir haben gemeinsam auch mit Verbänden und verschiedenen Marktteilnehmern dafür plädiert und auch entsprechend, das Wort Lobbyarbeit mal, benutzt, um tatsächlich auch das zu fördern. In anderen EU-Ländern war der schon frei verfügbar, zum Beispiel in den Niederlanden. Da fahren wir den auch schon seit 2, 3 Jahren. Das ist ein Wundermittel für heute, muss man so sagen, und für den Straßentransport in diesen Fällen, wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben. Es ist irgendwann eine Frage, wie viel von diesen Restabfällen haben wir wirklich? Also wie viel Pommes und Co. muss man essen, aber auch aus anderen Quellen. Wie viel haben wir da wirklich? Wie kann die Produktion sichergestellt werden? Es ist gleichzeitig auch der gleiche Rohstoff wie für Bio-Kerosin oder alternatives Kerosin, wo man gucken muss, ob es vielleicht in der Zukunft eher so ist, dass die Luftfracht diesen Rohstoff benötigt und man dann als Spedition vielleicht doch eher auf den E-Lkw geht, wenn die Produktionen begrenzt sind. Heute ist der Markt aber eher noch so, dass es dieses Signal geben muss an die Produktionsstätten, wir wollen mehr, dass die Produktion erstmal hochgefahren werden kann. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland jetzt diese Erlaubnis haben, es zu fahren. Und inflationär hat es jetzt überall in der Branche zugenommen, dass über das Thema geredet wird und dass auch unsere Kunden proaktiv auf uns zukommen. Von daher glaube ich, dass sich da generell das gut entwickeln wird. Es ist jetzt auch für den privaten Pkw an vielen Tankstellen schon verfügbar in Deutschland. Das heißt, der richtige Push ist jetzt da. Man muss gucken, wie viel Produktion dann durch die nächsten Jahren passieren kann. Wir werden es so gut wie möglich überall nutzen, haben aber den Plan, langfristig auch komplett auf E-Mobilität oder wer weiß, vielleicht auch noch andere Technologien in der Zukunft umzusteigen. Wir sehen das jetzt als die beste Möglichkeit, heute schon Emissionen signifikant zu reduzieren.
Super, das heißt, wir müssen alle viel Pommes essen. Also ich glaube allerdings, meine beiden Söhne würden schon fast ihre Flotte mit ihrem Pommesverzehr wahrscheinlich schon bedienen können. Aber das ist ganz interessant, dass jetzt so wirklich nochmal neue, ganz neue Sachen auftauchen. Also darüber hatte ich jetzt noch gar nicht viel gehört. Es heißt also, wie Sie meinten, in der Kombination, dass wir auf Biodiesel setzen, HVO, dass wir auf E-Mobilität setzen, Wasserstoff kommt ja auch noch in der Zukunft. Way to Zero nennen Sie ja Ihren Prozess, also ein Weg. Ist es denn realistisch, wirklich mal bei Netto Null anzukommen und wenn ja, wann?
Das wenn ja, wann beantworten wir mit 2042. Das ist, was wir uns vorgenommen haben, in Abstimmung mit Science Based Targets. Noch warten wir da auf die finale Bestätigung. Internet Zero verstehen dann mindestens 90% aller Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen. Das ist meiner Meinung nach realistisch. In der Logistik auch, das glaube ich schon. Heute noch nicht, aber es ist ein Weg dahin. Es wird abhängig sein von technischen Fortschritten, von Infrastrukturthemen. Wir haben ja schon mal kurz gesprochen über die Ladeinfrastrukturthemen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite sicherstellen, dass unsere Flotte komplett umgestellt ist auf Fahrzeuge für alternative Antriebe. Das ist bestimmt möglich in den nächsten 20 Jahren. Die Frage ist dann noch, woher kommt die Energie? Das können wir natürlich nur zu einem bestimmten Grad auch beeinflussen. Das heißt, ich habe zwar einen E-Lkw, aber wenn da Kohlestrom benutzt wird, dann ist das auch noch nicht ganz grün. Also da müssen viele Themen zusammenkommen, dass das wirklich möglich ist. Also als eigenes Unternehmen kann man das bestimmt erreichen, aber ich glaube, es ist die größere Aufgabe, dass wir es als gesamte Industrie und als gesamtes Land und so gesehen auch als Welt erreichen in dem Zusammenspiel aus verschiedenen Industrien. Und dann ist die Frage immer noch, wie groß man den Scope setzt. Also das eine ist, dass unser LKW grün ist und vielleicht sogar mit null Emissionen fährt, wenn wir jetzt von erneuerbarem Strom ausgehen. Wir haben in unserem Gesamtfußabdruck natürlich dann auch die Verantwortung, zum Beispiel über die CO2-Emissionen des Laptops in der Produktion, an dem ich gerade diesen Podcast aufnehme. Oder tatsächlich auch die Emissionen der Herstellung des LKWs. Auch die spielen eine Rolle in unserem Gesamtfußabdruck, wo wir wiederum natürlich auch eine Anforderung an dann unsere Partner, unsere Kunden, und unsere Lieferanten sowie auch andere Industrien stellen, auf diesen Weg zu gehen. Das heißt, das ist ganz natürlich ein Prozess, der komplett gekoppelt ist mit anderen Industrien und jede Firma wirkt sich auf andere Firmen wieder aus. Das heißt, wir können nur so viel tun, um auf die Null zu kommen. Das ist, wie gesagt, glaube ich, für unseren wirklichen logistischen Betrieb möglich. Hängt aber dann natürlich von vielen Faktoren ab, wie schnell wir das schaffen und auch wie schnell wir das ganzheitlich mit unseren gesamtheitlichen Partnern schaffen.
Aber ich habe so das Gefühl, wenn Sie es auch am Anfang noch sagten, vor 5 Jahren standen wir ganz woanders. Also das geht in rasanten Schritten vorwärts. Also wir wollen jetzt zuversichtlich in die Zukunft blicken. So möchte ich gerne rausgehen aus dem Gespräch. Moritz Zölk, ich danke sehr für das Interview.
Vielen Dank.
Ja, Verkehr ist ein Sektor, in dem enorm viel CO2 ausgestoßen wird und da in der Zukunft in einer globalisierten Welt eher noch mehr Lkw und Flugzeuge unterwegs sind als weniger, ist es wichtig, in diesem Bereich Nachhaltigkeitsstrategien zu etablieren. Moritz Tölke ist Nachhaltigkeitsmanager bei dem Logistikunternehmen Sovereign Speed und setzt auf vielfältige Lösungen. Also wichtig ist vor allen Dingen anzufangen, nicht zu warten, bis sich eine Technologie durchsetzt. Das ist einer seiner Appelle an uns alle. Sie hören gerade Global, der Podcast für Entwicklung und Klima der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und Sie können gerne unseren Podcast abonnieren und jeden ersten Freitag im Monat erscheint dann eine neue Folge. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne in die Kommentarspalte oder an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.